kann sich ein neuer Möglichkeitsraum erschließen, weil Menschen vielleicht irgendwann mal sagen, es bringt uns ja eigentlich nicht weiter. In Polaritäten stecken zu bleiben, hat noch nie irgendetwas verändert. Und wenn ich es mit Liebe umhülle, wenn ich Macht oder wenn ich Recht habe, egal um was es geht, mit Liebe umhülle, kann ich mich in die nächste Ordnung bewegen.
Schön, dass du wieder reinhörst. Ich begrüße dich ganz herzlich beim Ich, wir alle Podcast unserer Agentur Shortcuts. Mehr Informationen zum Podcast und unseren Angeboten findest du in den Shownotes und bei www.ichwiralle.com. Wir präsentieren dir heute ein Gespräch mit Susanne Maria Zaninelli und Martin Permantier. Susanne ist ausgebildete Kulturanthropologin, Philosophin und Psychologin. Sie tauscht sich in diesem Gespräch mit Martin über Dialektik aus. Das mag zunächst vielleicht etwas abstrakt klingen, jedoch wird direkt zum Einstieg klar, dass es sich hierbei um ein grundlegendes Lebensprinzip handelt. Und zwar um den Umgang mit und unsere Haltung zu all den Widersprüchen, die das Leben so bereithält. Aristoteles soll mal gesagt haben, Dialektik ist geistige Gymnastik. Auch darin steckt schon die Perspektive, Widersprüche und Spannungen als den Nährboden von Wachstum und Entwicklung zu betrachten. Susanne und Martin erweitern in diesem Gespräch unsere innere Perspektive dahin, uns der Dialektik und dem Fluss des Lebens hinzugeben. Uns daran zu üben, Widersprüche zu umhüllen, Spannungen zu halten und darauf zu vertrauen, dass daraus etwas gänzlich Neues entstehen kann. Bevor das Gespräch beginnt, noch der Hinweis zu unserem Netzwerk für Wachstumsgefährtinnen. Auf www.haltung-erweitern.de findest du unsere Community mit verschiedenen Gruppen, Angeboten und Events. In der Community tauschen wir uns auch zum Podcast aus. Den Link für Kommentare und Austauschmöglichkeiten zu dieser Podcast-Folge findest du in den Shownotes. Wir freuen uns sehr, wenn du hier dabei bist. Und jetzt wünsche ich dir ganz viel Inspiration und Freude beim Hören. Audio ab.
Hallo hier bei Ich für alle und ich freue mich ganz besonders, heute wieder Susanne Zaninelli zu Besuch zu haben. Hallo Susanne.
Hallo Martin.
Heute haben wir so ein besonderes Thema rausgesucht, die Dialektik. Und du bist Philosophin, Psychologin und Kulturanthropologin und natürlich eine sehr geeignete Gesprächspartnerin für dieses Thema, weil ich wusste früher gar nicht, was ist eigentlich Dialektik. Ich wusste irgendwas mit Griechen, die Kunst der Unterredung, aber es gibt ja doch komplexere Verstehen von dem, was Dialektik ist und es ist ja auch ganz spannend für die Erweiterung der Haltung. Was ist Dialektik?
Ja. Eine einfache Frage, keine so leichte Antwort darauf und zugleich, ganz einfach gesagt, kann man es so ausdrücken, es gibt Widersprüche im Leben und das Interessante daran ist eigentlich, dass das ganze Leben ein einziger Widerspruch ist, sonst wäre es gar kein Leben. Denn in dem Moment, wo keine Spannung ist, und das wird ja durch Widerspruch letztendlich erzeugt, entwickelt sich nichts. Und wenn sich nichts entwickelt, dann lebt auch nichts. Also ist Dialektik nichts anderes als ein Lebensprinzip. Und das wurde so wunderschön damals von Hegel so beschrieben, es gibt in diesen Widersprüchen zwei Pole. Später wurde es genannt die These und die Antithese. Und in diesem Widerspruch entsteht Spannung. Und Spannung, das ist etwas, was nicht vom Leben sofort aufgelöst wird oder was weggemacht wird, sondern es wird in eine Synthese gehoben. Und diese Synthese, das ist das Spannende an der Dialektik, da weiß man nie, was rauskommt. Weil einerseits werden die Pole umhüllt, das heißt, sie werden integriert, ihre Essenz wird bewahrt Und zugleich entsteht etwas völlig Neues. Ein Beispiel dafür wäre so ein Samenkorn. So ein Samenkorn, in dem ist angelegt, dass es nicht so bleiben kann, wie es ist, denn sonst würde keine Pflanze daraus entstehen. In dem Moment, wo das Samenkorn allerdings anfängt, einen Keim zu bilden und dann zur Pflanze zu werden, verschwindet irgendwann mal auch das Samenkorn und zugleich bleibt es sozusagen als der Lebensspender in der Pflanze erhalten und es entsteht etwas völlig Neues und wie diese Pflanze aussieht, wissen wir vorher meistens überhaupt nicht oder das Leben weiß es noch nicht, weil sich dann wieder ganz unzählige viele unterschiedliche Samen und Pflanzen bilden, immer aus einem Widerspruch, immer aus einer Spannung heraus.
Jetzt bin ich neugierig, jetzt bist du ja steil gestartet, direkt mit Hegel, weil in der Dialektik, so wie ich sie verstanden habe, These, Antithese, ein Argument, ein Gegenargument, die sich erstmal unversöhnlich gegenüberstehen und daraus entsteht die Synthese, also etwas, was beide umhüllt. Inwiefern trifft das denn auch auf die Botanik zu, also bei dem Beispiel von Hegel mit dem Samenkorn? Was ist da die These, was ist die Antithese?
In dem Beispiel vom Samenkorn wäre es so, ein Samen ist immer, was er ist und er kann doch nicht bleiben, wie er ist. Das heißt, die These ist das Samenkorn, aus was es besteht und die Antithese wäre das, was es wird. Und zugleich entsteht aus dem Bestehenden, aus dem Werdenden die Entfaltung. Und die Entfaltung, das ist die Synthese, wäre eine Pflanze.
Ah, sozusagen aus dem Existierenden des Samenkorns und dessen Zerfall entsteht dann was Neues.
Genau, weil das Schöne ist, es bleibt, indem es sich auflöst, das Samenkorn bleibt in seiner Essenz bewahrt und das meint das Umhüllen. Dass immer These und Antithese in ihrer Essenz bewahrt bleiben, obwohl sie eine völlig andere Form bekommen.
Also sozusagen in der Pflanze ist das gestorbene Samenkorn und das lebendige Samenkorn gleichermaßen enthalten.
Ganz richtig. Und das ist der Widerspruch. Und das ist die Spannung. Und das ist genau, was der Urgrund der Dialektik ist und letztendlich der Urgrund des Lebens.
Ja, eine Besonderheit von Hegel war ja, dass er das an diesem Beispiel sehr schön macht. Und er führt das ja weiter mit dem Samen, wo dann die Frucht entsteht und das eine in dem Vergehen des anderen wieder drin ist. Aber er hat es ja auch auf die Geschichte bezogen.
Ja, das ist etwas, was mich am allermeisten an ihm fasziniert und an diesem Gedanken. Und man kann das ja auch so wunderschön in der Geschichte wirklich nachvollziehen. Und ich bin persönlich jemand, der wirklich an den dialektischen Prozess in der Geschichte glaubt. Denn sonst würden wir heute noch in Höhlen rumsitzen. Wenn wir uns nicht bewegt hätten, wenn wir uns nicht dialektisch weiterentwickelt hätten. Und wenn wir so in die Geschichte hineinschauen, haben wir uns ja auch da sozusagen, wenn wir mal die Haltungen auch auf die Geschichte übertragen, von Haltung zu Haltung weiterentwickelt. Und das war nicht immer leicht. Solche Entwicklungen, solche dialektischen Prozesse, die manchmal auch in Polaritäten stecken bleiben können. Beispiel wäre so der Übergang vom Mittelalter in die Neuzeit. Da war dann plötzlich nach dem Ständedenken, nach der Ständegesellschaft die Aufklärung da. Völlig neue Gedanken, die das alte Weltbild radikal in Frage gestellt haben. Und nachdem die ersten aufklärerischen Gedanken da waren, die die alte traditionsreiche Ordnung einer Ständegesellschaft ja in Frage gestellt haben und die Freiheit des Menschen proklamierten und man sagte, der Mensch darf nur sich selbst gehören, wo es früher doch Leibeigene gab, da gab es nicht nur die Phase dann der Aufklärung, sondern es gab dann wieder zurück von der Antithese in die These, auch die Gegenaufklärung. Es gab die Reformation und die Gegenreformation. Und das sind leider oft auch kriegerische Auseinandersetzungen gewesen, weil Menschen in Polaritäten festgesteckt sind. Es ging eigentlich nur noch darum, was ist richtig und was ist falsch. Es ging nur darum, wer hat Recht oder wer ist mächtiger. Jeder meinte, meine These oder meine Antithese ist die einzig richtige. Und wenn Menschen in Polaritäten, im Kleinen wie im Großen, hängen bleiben, dann habe ich sozusagen eine Unvereinbarkeit, eine Unauflösbarkeit und das führt sehr oft auch zu Kampfenergie. Und das ist etwas sehr Tragisches in diesem Prozess auch der Dialektik, dass wir hängen bleiben können, dass wir nicht die Pole umhüllen und sie eben nicht in eine dritte, in eine erhöhte Stufe der Synthese bringen können, was dann später zum Glück natürlich passiert ist. Wir haben später von der Ständegesellschaft und der Monarchie sind wir in eine Demokratie gekommen.
Jetzt gibt's ja da unterschiedliche Arten, darüber nachzudenken. Manche sagen, ja, das Pendel geht immer her, dann hast du ein bisschen wieder mehr Totalitarismus, dann wird's wieder pluralistische Gesellschaft, dann geht's immer hin und her. Das ist ja die Vorstellung des Pendels, ja. Und dann gibt's diese Fortschrittslogik, so alles wird immer besser und dann werden mehr Länder demokratisch und dann kommt die pluralistische Gesellschaft, Rechte für Frauen überall und so weiter. Was ist jetzt der Unterschied beim dialektischen Denken?
Im Gegensatz zum Fortschrittsglauben.
Oder im Polarisierenden.
Ah, ja, der Unterschied ist einfach nur der, wenn es zum dialektischen Entwickeln kommen kann oder soll, wenn wir in die Synthese kommen, dass wir integrieren und verwandeln, dass wir fähig sind, die Spannung zu halten, dass wir nicht versuchen, sie, ob mit Kampf oder wie auch immer, aufzulösen, sondern dass wir sie umhüllen, dass wir sie integrieren, diese beiden Pole, und dass sozusagen ein emergentes Drittes überhaupt erst entstehen kann. Aber das ist die Voraussetzung dafür, dass ich sie auch halten kann, bevor wir uns die Köpfe einschlagen. Dieses erstmal sowohl als auch, es ist kein Mittelweg und es ist kein Kompromiss, diese Fähigkeit zu haben. Ich glaube, in früheren Haltungen ist es viel schmerzvoller als in späteren Haltungen. Da kann ich es im wahrsten Sinn des Wortes, weil die Schüssel größer ist, auch mehr halten, die Spannung. Und deswegen ist auch die Wahrscheinlichkeit, dass wir damit fruchtbarer umgehen, im wahrsten Sinn des Wortes wesentlich höher als in früheren Haltungen.
Ja, das kann man in der Geschichte ganz gut sehen, auch was du schon sagtest, in Übertragung auf den Haltungen. Und Einstein wird ja oft zitiert mit diesem Spruch, die Probleme können nicht auf der Ebene gelöst werden, auf der sie entstanden sind. Ja, und das ist ja genau das. Und dann bleiben sie als Polarität enthalten. Du hast ja schon so Beispiele gesagt, wenn ich jetzt nur das Recht des Stärkeren habe, dann gilt nur eine Ordnung, bin ich stark oder schwach. Und in den Polen kann ich mich immer bekämpfen, mal bin ich stärker, mal bin ich schwächer. Ja, es geht um Macht. Und wer eben der Stärkere ist, hat die Macht. Ja, und so kann man sich Jahrhunderte miteinander beschäftigen. und irgendwann passiert ja was Neues, was du jetzt umhüllen nennst, wenn wir bei dem Beispiel Macht bleiben und stark und schwach sein.
Ja, da kann sich ein neuer Möglichkeitsraum erschließen, weil Menschen vielleicht irgendwann mal sagen, es bringt uns ja eigentlich nicht weiter, in Polaritäten stecken zu bleiben, hat noch nie irgendetwas verändert. Und wenn ich es mit Liebe umhülle, wenn ich Macht oder wenn ich Recht habe, egal um was es geht, mit Liebe umhülle, kann ich mich in die nächste Ordnung bewegen. Zum Beispiel zu sagen, was dann ja auch passiert ist, wir haben Ständeordnung hervorgebracht. Wir haben gesagt, wir brauchen etwas oder jemanden, eine moralische Instanz, die uns wegbringt vom Recht des Stärkeren. Und dadurch haben wir einen Paradigmenwechsel, eine Synthese hingelegt, im dialektischen Sinn, und die Welt völlig neu geordnet.
Das ist interessant, erst dachte ich so, oh ja, ist jetzt wirklich eine Ständegesellschaft schon was mit Liebe? Ja, das ist ja auch ganz schön, so hierarchische Gesellschaften sind ja ganz schön heftig auch. Aber interessanterweise ist es ja im Vergleich zu einem Willkürstaat, ja, wo du nur immer dem Bulli am Schulhof ausgeliefert bist oder der gerade an der Macht ist, ja eine Erleichterung, ja, und deswegen war es ja auch attraktiv für Menschen, sich Hierarchien zu unterwerfen, weil es wenigstens keine Willkür gab.
Und es gab ja tatsächlich auch noch der Schutz des Lehnherrens. Das war ja tatsächlich auch mal so angelegt. Das wiederum, wenn das erodiert ist und dann nur noch Ausbeutung geschah, hat wiederum zu einer nächsten These-Antithese, der Schutz, der wurde sozusagen zur willkürlichen Ausbeutung, hat ja dann zur Aufklärung geführt, der Mensch ist frei.
Ja, erstmal gab es ja diese Ordnung, die also die Welt in Gut und Böse einteilen. Ja, und die gab es jetzt in tausendfachen Ausführungen auf der Welt, ne, und ja natürlich auch in uns selbst. Wir selber können das ja auch erkennen, also wenn du als kleines Kind nur, ich bin der Stärkste, ich bin der Größte, ich bin der Bestimmer, in diesem Modus bist, ich hau dich, wenn du mir das Feuerwehrauto nicht gibst, ja, dann bist du ja noch in diesem Machtpolarität. Und die Ordnung, die Kultur, die Erziehung, die Moral führt dich dann ja dahin, auch dich selber anders zu definieren, nämlich in gut und böse Kategorien. Gehöre ich zur Gruppe oder gehöre ich nicht zur Gruppe? Und das befriedet ja zumindest das, bin ich stark oder schwach, weil in der Gruppe kann auch der Schwache sozusagen gut sein, ne? Also es gilt eine neue Art von Ordnung, ne?
Ja, und die Ordnung hat ja lange auch getragen und gehalten, weil sie, wie gesagt, Schutz geboten hat und was vorher in den früheren Jahrhunderten nicht gegeben war, wo es nur um Macht ging.
Das fand ich auch interessant, was du ja mal gesagt hast, dass jede Synthese auch wieder zu einer These wird und wieder eine Antithese hervorbringt. Ja, also es ist nicht damit getan, jetzt haben wir eine Ordnung, die schützt uns vor der Willkür der Starken, sondern sie selber, indem sie eine Ordnung herstellt, die auch wieder Polaritäten schafft.
Genau. Und das ist ja genau das Verrückte am Leben.
Also wenn wir bei dem Beispiel bleiben, ja, das ungezogene Kind, was dann Ordnung lernt und diese Ordnung selber, zerfällt auch wieder eine Polarität in Gut und Böse. Und auf gesellschaftlicher Ebene war das dann sehr stark in irgendwelchen Religionen, Lehren und oben, unten und Ordnungen, auf die jemand keinen Einfluss hatte zu erkennen, der man sich aber zu unterwerfen hatte, um sich halt immer noch von der Willkür zu schützen, sodass die Leute gesagt haben, okay, ich unterwerfe mich lieber irgendeiner Art von Ordnung, egal wie verrückt die ist, weil das kann ich doch gar nicht beurteilen. Ich weiß nur, wenn ich hier tue, was die anderen wollen, dann bin ich raus aus diesem Stark- und Schwachsein, aber plötzlich bin ich auch in was anderem drin gefangen.
Ja, in dem Gut und in dem Böse. Und das hat natürlich lange Zeit das Mittelalter geprägt und mit allen guten und bösen Folgen, die daraus entstanden sind, wie Hexenverbrennungen und Menschen einfach nur eliminieren und umbringen, die nicht zum Weltbild gepasst haben, weil das Gute festgeschrieben wurde von einigen wenigen. Da hat natürlich einerseits die Religion und die Moral viel befriedet und zugleich natürlich auch viel Leid geschaffen durch diese sehr enge Kategorisierung Gut und Böse.
Und das finde ich jetzt ein spannendes Beispiel, wenn wir sagen, gut ist der Samen, böse ist der Verfall des Samens, was ist dann die Pflanze, wo beides noch drin aufgehoben ist, aber zu etwas Neuem wird.
Ja, daraus hat sich die Renaissance entwickelt, weil man den Sachverstand eingesetzt hat zum ersten Mal, weil man gesagt hat, was ist eigentlich nicht wichtig ist, was gut oder böse ist, sondern was richtig oder falsch ist. Man hat den Verstand benutzt, die Dinge zu beschreiben, die Dinge zu betrachten, sie ganz anders zu analysieren. Und das war ein unglaublich dialektischer, synthetischer Prozess, der da entstanden ist, die Welt auch entmystifiziert hat, was sehr, sehr wichtig war, weil das auch die Vorlage gewesen ist für wissenschaftliches Denken.
Das klassische Beispiel Galileo Galilei, ne, wo man sagt, nee, du darfst jetzt hier nicht richtig und falsch anwenden, weil wir noch in der alten Polarisierung sind und er sagte, naja, darum geht's vielleicht gar nicht. Also ich will euch ja gar nichts, ihr mit eurer Ordnung, ich sehe nur was und das kann ich wissenschaftlich, wissenschaffend erkennen. Und die Wissenschaft hat dann ja wieder ganz neues Paradigma, eine ganz neue Synthese halt aufgespannt.
Ja, und auf individueller Ebene hat sich das natürlich auch sehr stark festgesetzt. Menschen haben auf einmal alles in richtig und falsch eingeordnet. Und diese Kategorisierung wurde zugleich auf einmal auch sehr eng. Man hat gemerkt, boah, richtig und falsch alleine, dadurch wurden Menschen auch sehr rechthaberisch. Und das hat natürlich auch eine sehr hierarchische Atmosphäre geschaffen. Und dieses Recht haben, wenn zu stark wird, bewegt sich nichts mehr, macht alles tot, weil nur noch eine Meinung gilt.
Ja, das fand ich auch interessant. Ich habe mal ein interessantes Buch gelesen über die Humanisten und die frühen Rationalisten, ja, und die sich gegenüber, also es war jetzt kein ko-kreatives gemeinsames Forschen, sondern so ist das richtig und so ist das falsch, ne? Was wir ja auch noch kennen von unserem eigenen rationalistisch-funktionalen Denken, dann hänge ich halt in der Polarität, ist das richtig, ist das falsch. Ist ja auch so ein bisschen dominierend in unserer Zeit, in dieser Polarität festzuhängen. Ja.
Ja, und wenn wir in diesen Polaritäten festhängen, gibt es ja keine Entwicklung mehr.
Ja, und das ist ja auch manchmal das Unerquickliche, wenn wir in Richtig- und Falschgesprächen sind. Das kennen wir ja von uns. Wir haben das Argument, also wir sind nicht mehr gefangen in irgendwelchen Doktrinen. Das darfst du nicht sagen, das ist verboten, du bist verhext oder so, ne? Und gleichzeitig erzeugt es wieder eine Polarität, die durch was Neues aufgeladen wird. Und ich finde das immer so interessant, was sagt man, wenn zwei Leute sich streiten und total so sich festgebissen haben? Was ist die Synthese? Ihr habt beide recht.
Ja, und genau das umhüllt ja dann These und Antithese. Und genau das ist der Moment, wo das Leben wieder einkehren kann. Weil man sich jetzt aus der Rechthaberei heraus in einen neuen Gedanken, in eine synthetische, gedankliche Weiterentwicklung begeben kann. Und daraus entstehen ja tatsächlich oft völlig neue Lösungen, die man sich vorher hat gar nicht vorstellen können.
Und das, finde ich, ist auch mal so vielleicht das klassische Beispiel, was jeder auch körperlich kennt. Also wenn du dich richtig verbissen hast, ne, und nachher, ja okay, du hast auch recht, ja, dann öffnet sich ein neuer Raum der Besprechbarkeit, eine Synthese, wo man sagt, ja okay, dann stellen wir doch mal die Meinung nebeneinander und gucken, was ist denn jetzt günstig? Ja, was brauchen wir denn? Und es kommt so etwas, so ein Pragmatismus da rein.
Ja, und das ist ja ein ganz entscheidender Moment auch in Unternehmen gewesen. Und ich kann mich noch sehr gut daran erinnern, wie auf einmal Manager in Unternehmen geholt wurden, die nicht mehr das Fachwissen hatten, was ich früher von einer Führungskraft erwartet habe, sondern das waren auf einmal Führungskräfte. Die haben die Leute nur noch gemanagt, aber nicht mehr kontrolliert. Und das war für viele, die noch in richtig und falsch gedacht haben, ein Albtraum, weil sie meinten, um Gottes Willen, stell dir vor, ich mache einen Fehler und du kannst ja gar nicht mehr wissen, ob ich etwas falsch mache.
Ja, dieser Polarität des Sachverstandes ist sozusagen der Vorgesetzte, der super, super Richtige. Und ich finde das sehr interessant. Wir haben ja auch so eine Art innere Vorgesetzte. Oder ich sag mal den inneren Perfektionisten, die innere Perfektionistin, die ja genauso drauf ist. Du machst das nicht richtig, das ist falsch. Ne? Also einmal mich selber kommentierend, aber natürlich auch das Außen. Also in dieser Polarität gefangen bleiben. Ne?
Ja, und ich kenne das von mir selbst auch sehr gut. Und es hat einige Zeit gedauert, bis ich wirklich fähig war, nicht mehr ganz so nach richtig oder falsch diesen Perfektionismus in mir weiterleben zu lassen, sondern was ist jetzt günstig oder nicht günstig? Und was ist dienlich? Also dieser pragmatische Anspruch und auch sagen zu können, jetzt ist es genug, dieses Pareto-Prinzip. Das war etwas, was auch ich selbst nicht sehr leicht gelernt habe.
Und da finde ich, wird es ja auch praktisch, weil das ja Themen sind in ganz vielen Organisationen. Fehlerkultur, sagt man. Wir dürfen auch Fehler machen. Es muss nicht immer alles richtig sein, weil aus pragmatischen Gründen, ja, also in der nächsten Ordnung, sagt man, ja, mein Gott, ist natürlich passieren immer Fehler. Es geht nicht immer um richtig und falsch, sondern manchmal ist es ja gut, viele Irrtümer zu begehen. Ja, und es ist ja die Hölle, wenn du in dieser Polarität des Sachverstandes bleibst, ne, dann darf das ja nicht sein. oder Pareto-Prinzip, ja, 20% reicht für 80% des Effektes. Das ist ja so, ist es jetzt günstig, ungünstig, was bringt uns jetzt weiter? Ja, sozusagen bleiben wir weiter in dieser Polarität oder schaffen wir einen anderen Raum? Und das finde ich jetzt auch nochmal interessant, ne? Da bleibt ja richtig und falsch immer noch bestehen, das ist ja nicht weg, aber es wird umhüllt von einer anderen Synthese, einer anderen Denkordnung, die beides aufbewahrt, richtig darf sein, falsch darf sein, es sind halt Irrtümer, die wir betrachten können, aber in denen wir nicht mehr gefangen sind.
Ja, und das bringt uns wirklich auch in die Freiheit, die ja auch in dieser Haltung auf dieser synthetischen Ebene ganz, ganz entscheidend ist und auch in der Geschichte immer schon entscheidend gewesen ist.
Ja, diese Eigenverantwortung, die wir dann ja in uns finden, ja, oder auch in Organisationen, wenn wir so raus sind aus dieser Polarisierung, wir haben es dialektisch umhüllt und sagen, ja, es geht gar nicht darum, wer recht hat, wer falsch ist, wir wissen, es gibt viele Argumente und wir lösen uns aus diesem 100% Qualitätsdiktat. Ja, und da merkst du auch schon so, ah, wer die Haltung nicht einnehmen kann, hat damit ein Thema.
Ja, weil in dieser Haltung ja auch das eigenständige, selbstständige Denken und Entscheiden enthalten ist. In der Freiheit, das auch, was ich selbstständig denke, auch selbstständig entscheiden zu können.
Ja, das wäre dann sozusagen das Nächste, wo man sagen kann, okay, ich entscheide das mal so. Ich weiß, es gibt viele richtige Wege, aber ich entscheide mich jetzt für einen und ich gehe ein Risiko ein.
Absolut.
Ich gehe in Verantwortung, ja, und irgendwo sehen wir uns danach.
Und ich trage das Risiko.
Und das ist ja oft so dieses Dilemma. Irgendwo wollen alle Verantwortungskultur haben, wollen eigenverantwortliche Menschen haben, aber bloß mach keinen Fehler. Und da denkst du, nee, das geht nicht. Du musst dich schon entscheiden, ne, in welcher Ordnung du sozusagen führen möchtest oder auch den Sinn sehen möchtest.
Und auch das Risiko eingehen, eben auch etwas falsch zu machen und das dann zu tragen.
Genau. Und dann ist es ja aufbewahrt, also in, ich sag mal, in dem forschenden Denken, wo der Irrtum dazugehört, gehört das Falsche und das Richtige dazu. Ja, aber in dem rein Sachverständigen, ja, gibt's ja immer das eine, was richtig ist und das andere, was halt falsch ist. Ne? Und das finde ich ein ganz schönes Beispiel, weil man es in sich selber sehen kann. Und gerade in Firmenkontexten natürlich sehr stark im Außen. Ne? Und dass ich dadurch eben auch über diese Art von Polaritäten Selbstbilder konstruieren. Ja, so haben wir das überwunden, das Richtige und Falsch, und sagen, hey, wir sind Pragmatiker, es muss nach vorne gehen. Ja, dann ergibt sich ja diese Polarität. Was ist günstiger? Natürlich als diesen anderen Pol. Ja, was ist denn als Gegenthese? Was ist denn ungünstig? Ne? Es äußert sich ja dann so da drin, es bringt mich nicht weiter, davon habe ich nichts, die sind nicht so weit, wären doch nur alle so wie ich. Ja.
Ja, und dieses sehr starke dann auf das, was ist günstig, sich zu konzentrieren, erzeugt automatisch die Spannung in sich wieder. Nämlich, das, was sich gut anfühlt, ist positiv und wird gesehen, aber man sieht den Schatten nicht. Das, was sich ungünstig ist, was nicht gut sich anfühlt, wird auch nicht erlaubt zu fühlen. Und das erzeugt eine Polarisierung.
Und das ist interessant, weil die ja jetzt nicht mehr im Außen gelöst werden kann, sondern etwas ist, was wir in uns bemerken. Also auch wieder eine andere Art von, ich sag mal, Polaritätenkrise oder Sinnkrise, wo man sich sagt, wie kann ich das denn verpacken, dass günstig und ungünstig ja in mir sein kann, ja, aufgehoben ist, aber von was anderem, einer anderen Sinnordnung synthetisch umhüllt wird.
Ja, und in diesem Falle wäre das letztendlich die Synthese, wie stimmig oder unstimmig ist eigentlich etwas für mich geworden, und das fühle ich und das spüre ich eben mit meinem gesamten Gefühlsspektrum. Und das brauche ich dazu, diese synthetische Fähigkeit, ins wirkliche Fühlen zu kommen.
Ja, nicht umsonst haben wir ja darüber ein Buch geschrieben, ne? Weil vorher findet das ja auch alles statt. Natürlich fühlt man vorher, aber es ist eher wie Wetter. Habe ich neulich doch gehört von jemandem, ich habe heute einen schlechten Tag. Denn wie kann man den ganzen Tag schlecht haben? 10 Minuten, okay, 2 Stunden, ja. Aber der ganze Tag und das morgens schon wissen, ja, das ist schon ein bisschen viel verlangt. Ja. Und trotzdem kennen wir den Zustand natürlich aus den früheren Haltungen, wo du eben nicht so an der Gegenwart dran bist und denkst so, boah, vor 10 Minuten ging's mir richtig dreckig, ne, nach diesem oder jenem Telefonat. Aber wie ist es jetzt?
Ja, und in diesem Postkonventionellen bin ich auch wirklich fähiger dazu, diesen dialektischen Prozess des Lebens, den Widerspruch, den alles in sich trägt, besser halten zu können. Meine angenehmen und nicht angenehmen Gefühle. Auch Situationen, die sich ganz schnell verändern können. Und diese Fähigkeit, mir selbst dabei zuschauen zu können, in Polaritäten, die den ganzen Tag über irgendwo auftauchen, ohne sofort in eine Lösung springen zu müssen, mich mit Menschen besprechen zu können über das, was in mir selbst oder zwischen anderen entsteht, das ist eine Fähigkeit, die im relativierend individualistischen in dieser Haltung besser entwickelt ist und die Dialektik besser halten kann.
Genau, das, was vorher als eine starke polarisierende Spannung wahrgenommen wird, ist dann plötzlich ein Phänomen, aber keine Spannung mehr. Also wie du vorher sagst, naja gut, der ist richtig und falsch, ja, kann man von verschiedenen Standpunkten aus sehen. Also ich sag mal, du wirst vom Rechthaber zum toleranten Rechthaber und später die nächste Synthese wäre, ich kann mir beim Rechthaben zugucken und sehen, ach guck mal, mein System klemmt da und da fest. Aber wie fühlt sich das denn an? Und dieses nach innen sehen und verschiedene Perspektiven in sich zulassen, das ist sozusagen, wenn man so will, die Pflanze. Ja.
Ja, und das hilft ja auch sehr von so unglückseligen Handlungsstrategien, die man ja manchmal in früheren Haltungen noch schnell hervorzaubern möchte, wie jetzt machen wir mal schnell einen Kompromiss. Was ja dann immer leider auch meistens ein fauler Kompromiss ist, weil es eben nicht These und Antithese umhüllt und in einen neuen Möglichkeitsraum führt, sondern letztendlich nur Gewinn und Verlust verteilt.
Und das finde ich interessant. Ich frage mich das auch oft, wenn ich in einer Spannung bin, ja, was sind die Pole? Ja, natürlich, klar, manchmal habe ich Ohnmachtsgefühle und sage, jetzt muss ich stark sein. Ne? Manchmal sage ich, nein, genau so, da muss mal Ordnung geschafft werden. Ne? Das sind immer verschiedene Angebote des inneren Systems, wo ich mir dann überlegen kann, okay, kann ich das jetzt upgraden in eine Synthese, ne? Oder geht's gerade nicht, weil ich damit verklebt bin. Ne? Ja, und das, was dann kommt zwischen diesem stimmig und unstimmig, den vielen, ich sag mal, Perspektivvielfalt, die uns dann vielleicht in diesem Bereich möglich ist, dann merken wir immer noch, Mensch, ich kann viele Perspektiven sehen, aber manche erlebe ich als stimmig, manche als unstimmig. Warum sind die Leute jetzt nicht bitteschön mal reifer? Ich kann es doch fühlen, dass es so schöner wäre. Ne? Und das ist ja auch so ein bisschen dieses Dilemma, relativieren können, alles verstehen können, nützt aber nichts.
Ja, und man wünscht sich in dieser Haltung noch gerne, dass doch jetzt am liebsten alle so wären und dass es jetzt alle so könnten. Und dass das ein Trugschluss ist, weil wir damit eigentlich weg von der Multiperspektivität kommen, was ja die nächste Synthese wäre, nämlich zu integrieren, dass Widersprüche, Paradoxien und Vielfalt ist immer widersprüchlich und paradox, dass die einfach sein darf.
Ja, die schöne Gleichzeitigkeit der Ungleichzeitigkeit zu sagen, ach schau mal, ich kann das alles wahrnehmen, mein System meldet mir zurück, oh, manches ist stimmig, manches ist sehr unstimmig. So wie wir jetzt, wenn wir in die Welt schauen, denken wir, oh nee, ne, das ist jetzt nicht stimmig. Ne? Es gehört aber dazu. Mhm. Es ist einfach, weil es da ist. Und das finde ich interessant, weil wir sagen ja manchmal so, ja, diese Resonanzintelligenz, die kann so spüren, ah ja, okay, ihr befindet euch gerade da in der Polarität, ihr in der. Aber ich kann es beobachten, ohne dass ich total reizbar bin. Das heißt nicht, dass ich abgestumpft bin. Natürlich kann ich wahrnehmen, dass es überhaupt nicht stimmig.
Ja. Und aus dieser Nichtreizbarkeit heraus kann ich eigentlich die klarsten Entscheidungen treffen. Und weil ich ja auch immer das gesamte System sehen kann, weiß ich auch, was ich tue. Und ich weiß auch, ja, meine Handlungen, die sehr klar sind, mögen vielleicht wieder einen neuen Widerspruch hervorrufen. Und zugleich, weil ich nicht gereizt bin, weil ich mir selbst dabei zuschauen kann, ist es eine Klarheit, die mir auch eine Handlungsfähigkeit schenkt, die sehr lebensdienlich sein kann.
Ich finde es interessant, Thomas Binder, einer der Forscher der Ich-Entwicklung, hat ja dann noch das Weitere beschrieben und er sagt ja, okay, danach, und das fand ich interessant, dass er das, was danach kommt, als dialektisch beschreibt, also auch das dialektische Denken, weil du die Polaritäten halten kannst und nicht mehr auflösen musst. Also dieser Impuls, ah, ich spür's doch, ich merk's doch, jetzt müssen wir handeln, mach es weg. Also vorher durch Macht, danach durch Polarisierung gut-böse, dann richtig-falsch, dann günstig-ungünstig, dann eben im Fühlen, ich fühl's doch und dann, Mensch, ich kann doch sehen, das ist noch nicht integriert, wir müssen die doch jetzt irgendwie mal hier in intelligentere Systeme bringen, dass du da nicht mehr so reizbar bist. Ja, und dadurch natürlich nicht mehr wertend. Ja, und das ist für uns ja vielleicht auch ein ungewohnter innerer Zustand. Dinge klar zu erkennen.
Ohne handeln zu müssen.
Ohne handeln zu müssen. Ja, und ohne diesem Druck zu sein. Aber nicht im Nihilistischen.
Nein, sondern man glaubt eher an das Emergieren. Mhm. Und man kann auch mehr dem Leben zuschauen, wie es sich entfaltet, weil der dialektische Prozess inhärent ist. Der ist ja das Leben. Es ist ja ein Lebensprinzip. Eigentlich kann ich dem ja vertrauen. Und es wird immer wieder etwas ganz anderes entstehen, was ich mir vielleicht habe gar nicht vorstellen können. In diesen sehr späten Haltungen kann ich mich diesem Vertrauen hingeben und es auch sein lassen. Damit bleibt die Welt nicht stehen.
Ist interessant. Ist es Vertrauen oder ist es die Erkenntnis, what is my circle of influence? Oder kann ich sagen, du, ich kann ja Meinungen, Gefühle haben bis zum Abwinken. Die Sache läuft. Ja, egal, was ich lese, was ich tue, wie ich es kommentiere. Und gleichzeitig kann ich aber absichtsvoll handeln.
Absolut. Und das Schöne ist, das Leben an sich ist immer da. Wir Menschen haben vieles geschaffen. It's man-made, es ist menschengemacht und deswegen können es nur wir Menschen verändern. Aber das Leben an sich, in seiner Emergenz, ist ja trotzdem immer da. Und das sind so zwei Ebenen, die man da, glaube ich, besser erkennen kann.
Und du hast ja einen Satz am Anfang gehabt und wir schreiben ja auch gerade an einem neuen Buch, wo es auch so ein bisschen darum geht, eben über diese Resonanzintelligenz. Ja, und ein Satz, ich habe heute ja noch ein bisschen rumlekturiert, war, den du am Anfang gesagt hast, die Liebe kann die Unterschiede halten. Also sie kann sagen, ich nehme diese ganzen Sachen wahr, aber ich umhülle und ich erlaube, dass sie da sein können. Ja, und ich bin dieses, wie sagtest du, dieses Angebot an die Zukunft, dass vielleicht was anderes daraus emergieren kann.
Genau. Ja. Schön gesagt.
Hast du es nicht geschrieben?
Zusammen.
Das war eine Folge von Ich, Wir Alle, dem Podcast und Weggefährten mit Impulsen für Entwicklung. Wir bei Shortcuts begleiten und unterstützen Unternehmen bei der Entwicklung von zukunftsfähiger Führung, Kommunikation, Unternehmenskultur und Design. Mehr Infos zu unseren Angeboten, dem Podcast, der aktuellen Folge und zu unserem Buch Ich, wir alle, 24 Transformationsgestalterinnen geben wegweisende Impulse für die Zukunft, findest du unter www.ichwiralle.com. Wir freuen uns über dein Feedback zur Folge und deine Bewertung des Podcasts bei iTunes. Bitte stell uns gerne Fragen zum Podcast und noch Vorschläge für Themen und Interviewpartnerinnen, die dich interessieren würden. Und zu guter Letzt, schau gerne bei uns in Berlin-Kreuzberg vorbei. Wir lieben Besuch.